Sie werden es mir nicht glauben, aber es ist das erste Mal, dass ich sowas anziehe. So. Text auch dabei. Ja, ich möchte mich erst einmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Einmal an Herrn Dr. Wede, an Frau Schaufelberger und an die ganze Gemeinde. Und freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen und auch ja sogar bei Ihnen predigen zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Und wir hatten uns schon ausgetauscht per Mail, Frau Schaufelberger und ich. Und ich muss dazu sagen, ich stand auch mehrmals vor Gericht, zwar vor Arbeitsgericht und zwar als Arbeitgebervertreter. Ich kenne die Situation also nicht aus der Sicht einer Richterin, aber aus der Sicht eines Arbeitgebervertreters. Und das sind ja sehr hochkomplexe Themen und unglaublich verästelt in vielen, vielen Details. Und ich wage gar nicht, also sozusagen juristisch in irgendeiner Art und Weise darauf einzugehen, was Sie gesagt haben, das aber sehr wertvoll ist. Und ich fand das spannende Dinge, die Sie berichtet haben. Und mir fiel, bevor ich jetzt in den Predigttext einsteige, fiel mir eine Geschichte dazu ein und die will ich Ihnen kurz verlesen. Die fand ich ganz nett und ich glaube, die treibt die Situation auf andere Weise noch mal ein bisschen auf die Spitze. Die Mutter verteilt den Schokoladenpudding auf 6 Tellerchen und nimmt es sehr genau. Hier scheint noch etwas zu viel zu sein, während dort und dort noch ein halbes Löffelchen zugegeben werden könnte. Nein, nun ist der erste doch wohl zu schlecht weggekommen. Sie vergleicht und wägt. Und alle sehen erwartungsvoll zu. Und langsam läuft ihnen das Wasser im Munde zusammen. Schließlich fragt die Mutter mehr sich selbst als die anderen: So, wer hat nun zu wenig? Da sagt Martin: Alle. Ich werde deshalb, wir hatten das schon so verabredet, nicht auf das Thema Gerechtigkeit eingehen. Ich möchte einen anderen Blick sozusagen auf die Dinge werfen, denn das Thema Gerechtigkeit und auch der Text, den Sie lasen, der ist nochmal ganz anders strukturiert als den, um den es jetzt geht. Und dennoch, denke ich mir, berühren sich die beiden Themen miteinander. Sie werden es merken.
Recording in progress.
Sie sagen mir, wenn ich loslegen soll. Alles gut. Okay. Also der Predigttext ist heute aus dem Matthäusevangelium, dort aus dem 9. Kapitel und die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Soweit der Text. Ja, meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr in Trier gewesen und hatten uns vorgenommen, an einem Morgen in die große und wunderschöne Abteikirche der Matthiasabtei zu gehen als Touristen. Und wir traten durch die Pforte in die Kirche rein und fanden uns plötzlich mitten in einem Festgottesdienst wieder. Wir wussten nichts davon. Wir waren allerdings am Ende des Gottesdienstes in die Kirche eingetreten. Der zuständige Bischof, er sprach gerade seine letzten Worte. Meine Frau und ich konnten gerade noch "Großer Gott, wir loben dich" mitsingen. Und das war's. Das war's wirklich? Nein, das war's nicht ganz. Am Ende lud uns der Abt der Abtei, und zwar alle, die anwesend waren, zum Mittagessen mit folgenden Worten ein: "Ich lade Sie alle zum anschließenden Essen mit vegetarischer und nicht vegetarischer Suppe sowie selbstgebackenem Brot ein." Und, fuhr er weiter, "wenn ich sage, ich lade alle ein, dann meine ich wirklich alle." Die Einladung war an uns so derart freundlich formuliert und dieses Wort "alle" wurde dreimal betont, so dass meine Frau und ich den Mut hatten, uns der ganzen Festgesellschaft anzuschließen und einfach Mittag mitzuessen. Und der Mut war am Anfang da und dann saßen wir doch da und dachten, na ja, waren wir doch ein bisschen voreilig gewesen. Wir hatten uns nicht angemeldet. Wir hatten keine offizielle Einladung bekommen. Wir hatten am Gottesdienst ja nur ein einziges Lied mitgesungen. Also wir haben ja gar nicht mal den ganzen Gottesdienst mitgemacht. Und nun bewegten wir uns zwischen Mönchskutten und Festkleidung mit durchaus geoutetem touristischen Aussehen. Es dauerte jedoch nicht allzu lange. Dann haben wir unseren Mut wiedergefunden und wir waren auch entspannt, denn zu uns setzten sich drei Ordensschwestern, die nicht erkennbar waren, weil sie waren in Zivil gekleidet, setzten sich zu uns und wir unterhielten uns schön einmal über Trier. Meine Frau und ich erfuhren über Trier mehr, als wir durch jede Touristenführung erfahren hätten. Wir tauschten uns mit den drei Damen über Bildungspolitik aus, auch über Religionsunterricht. Das war besonders spannend, denn die drei waren Schullehrerinnen und unterhielten eine christliche Schule. Und für 2 Stunden, sonst als Tourist in Trier unterwegs, waren meine Frau und ich für 2 Stunden in Trier für einen Moment wirklich zu Hause. 3-mal hatte der Abt dieses eine Wort verwendet. Alle. Und hat das betont. Und hat sich damit in eine Tradition gestellt und in einen Auftrag, von dem wir gerade eben aus dem Bibeltext heraus, so meine ich, gelesen haben. Mit wem speist Jesus? Etwa auch mit Zöllnern und Sündern? Ja, mit allem. Mit wem spricht er da? Etwa auch mit den Pharisäern? Ja, mit allem. Und das ist spannend, wenn Sie mal das Matthäusevangelium lesen, machen Sie das. Es lohnt sich wirklich, sich auf ein Evangelium mal zu konzentrieren. Das ist ganz spannend, weil jedes Evangelium mal immer einen anderen Akzent setzt. Und das Matthäusevangelium hat einen ganz spannenden Akzent. Und das ist dieses Wort "alle". Denn an 5 Stellen betont das Matthäusevangelium mehr als jedes andere Evangelium, dass Jesus alle geheilt hat. Das steht im Griechischen, er hat alle therapiert. Er hat alle therapiert, er hat sich allen zugewendet und er hat sich um alle gekümmert. Und es ist auch das Matthäusevangelium, aus dem wir dieses Wort Jesu kennen: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Was soll man jetzt daraus schließen? Der Religionssoziologe Camille Tarot interpretiert das so. Auf die Frage, ich zitiere, wer wem und was geben soll, also wer wem was geben soll, antwortet Jesus: wer, jedermann, wem, jedem, und was soll er geben? Alles. Also Christentum als eine Art schier verrückte Pflicht, sich für alle und jeden zu zerreißen, sich mit jedem einzulassen und gar alles herzugeben, egal wer danach fragt. Ist das so gemeint? Also doch volle Opferbereitschaft? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, Aber doch, wir Christen, wir sind es. Wir sollen volle Opferbereitschaft geben. Ich will etwas überspitzt auf diesen Religionssoziologen antworten und sage jetzt einmal etwas brutal: Jesus kann man nur so interpretieren als Atheist. Das ist, so interpretiert man ihn mit atheistischem Herzen. Man kürzt sozusagen alles raus, was Gott anbetrifft, das Vertrauen in Gott anbetrifft. Und was bleibt dann übrig? Es ist die Pflicht. Es ist die Pflicht. Sozusagen, das verwandelt sich dann. Nein, Jesus erfüllt hier keine menschliche Universalpflicht, bin ich der Meinung, sondern es geht um etwas anderes. Im gemeinsamen Essen, im gemeinsamen Mahl feiert er den, von dem selbst gesagt wird: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist eine Selbstaussage Gottes über sich selbst und lässt Menschen daran teilhaben. Und diese Einladung aller begreift man nur, wenn man sozusagen dieses Vertrauen Jesu mitgeht in den, den er eben besonders vertraut, in seinen Vater und den wir im Vater unser ja auch ansprechen. Sie kennen das auch alles übrigens aus dem Matthäusevangelium. Jesu Vertrauen in den, der Böse und Gute gleichermaßen die Sonne scheinen lässt. Jesu Vertrauen in den, der die Vögel nährt und die Lilien auf dem Felde wachsen lässt, obwohl die alle gar nicht arbeiten. Sein Vertrauen in den, der 5000 Menschen Brot gibt, indem sie die Menschen untereinander dieses Brot einfach weitergeben. Also der Akzent ist ein anderer. Das gemeinsame Essen ist ein Feiern. Es ist ein Gottesdienst. Es ist ein Feiern der Barmherzigkeit Gottes. Es ist ein, sozusagen ein Feiern des lebensbejahenden Gottes. Eine solche Feier, und das ist die Logik, kann nur mit den Sätzen beginnen: Sie sind alle eingeladen. Und wenn ich sage, dass alle, dann meine ich alle. Und, das könnte man jetzt noch sozusagen dazufügen, ob ich Abt bin oder ob ich Pfarrer bin oder egal wer ich bin, wer bin ich, dass ich mich Gottes Barmherzigkeit in den Weg stellen darf? Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wann können wir etwas opfern? Was ist die Voraussetzung von Opfern? Auch spannend, haben Religionssoziologen herausgefunden, haben viel über Opfer geschrieben, ist Wahnsinn, können Sie wahnsinnig viel lesen, aber da sind sich alle einig. Opfern können Sie nur etwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen gehört. Nur dann können Sie etwas opfern. Also von dem wir meinen, wir würden es besitzen, verbunden mit der lästigen Pflicht, dass wir das, was wir besitzen, vielleicht doch aus Opfergründen dem einen oder anderen abgeben müssen. Aber das ist nicht Jesu Welt. Das ist nicht seine Welt. In Jesus' Augen macht ein Opfer gar keinen Sinn, weil man gar nicht das besitzt, was man opfern könnte. Also warum? Man kann gar nicht von Opfern reden. Denn man hat das von jemand anderem. Ein kleiner Exkurs: Was ist dann Sünde? Wenn man den Text liest, so als Christ, mir geht das auch, ne, man hört ja sofort, es geht dann um Sünde und dann die Sünder sind dabei und die alles Mögliche. Manchmal wird das ja ein bisschen fehlinterpretiert, meines Erachtens. Die Sünde ist sozusagen das Fehlverhalten des Menschen und es braucht dann die Barmherzigkeit Gottes. Also sozusagen, da kommt dann der Mensch, er hat so sein Fehlverhalten, und der benimmt sich nicht richtig und auf der einen Seite. Und dann gibt es das Medikament, das kommt später. Das wird dann also, das kommt sozusagen in die Prüfung, ne, als Medikament. Und dann wird es ausgeteilt und das heißt Barmherzigkeit. Dazu muss man wissen, Barmherzigkeit im Hebräischen heißt Rechem. Das bedeutet, Achtung, Gebärmutter. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit bedeutet Gebärmutter. Hier bei uns, ne, im Raum, im deutschen Raum, ist Barmherzigkeit hier. Ja? Aber im Hebräischen ist es ein Bauchgefühl. Und zwar ein grundlegendes Lebensgefühl. Das heißt also, Barmherzigkeit ist nicht das Medikament oder das nachträglich nachgeschobene Ergebnis dessen, dass es Menschen gibt, die in Sünde sind und dann wird das nachgeschoben und dann gibt es so eine runde Barmherzigkeit. Sondern es ist die Barmherzigkeit, die das Leben ruft. Es ist die Barmherzigkeit, die überhaupt sozusagen das Leben gründet. Die Barmherzigkeit ist der Ausgangspunkt allen. Die Barmherzigkeit ist der Grundcharakter Gottes. Und aus diesem Grundcharakter heraus schafft er diese Welt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Übrigens geht der Neutestamentler Gerd Theissen, das ist jetzt der letzte Forscher, ich verspreche es, der Neutestamentler Gerd Theissen geht davon aus, dass sich das Christentum vor allen Dingen zu Beginn im Römischen Reich deshalb ausgebreitet hat, weil es auch immer um das Essen ging. Nicht nur. Aber weil es üblich war, unter den Christen jeden Sonntag gemeinsam auch das Mahl zu feiern und das Essen miteinander zu teilen. Und das auf andere Art und Weise, wie man es gewohnt war. Sonst die Reichen, die ihr Klientel hatten und die dann in ihr eigenes Haus eingeladen haben und nun Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, zum Beispiel Handwerker. Handwerker nannten die intellektuellen Griechen Banausen. Dieses Wort kennt. Ja, wir haben das Wort aus dem Griechischen, also ein griechisches Wort, und dieses griechische Wort bezeichnet die Handwerker im Griechischen. Und das war herablassend gemeint von den Griechen. Es nahmen an solchen Essen der Christen teil, zum Beispiel Hirten, die im Israel der damaligen Zeit als äußerst gefährlich galten. Lassen Sie sich bloß nicht mit Hirten ein. Das Christentum hat diesen Hirten ein Denkmal gesetzt. Ich brauche nicht sagen, wo. Sie kennen alle die Geschichte. Und es nahmen eben auch diese Zöllner teil, die hier einfach so salopp gleichgesetzt werden mit Sündern. Das waren damals, also der Staat Rom hat den Zoll verpachtet an Zollpächter. Das waren Unternehmer. Die mussten sozusagen ein ganzes Jahr im Voraus den Zoll an Rom zahlen. Und dann mussten die dafür sorgen, dass die ein Jahr lang den Zoll, dadurch, dass abkassiert worden ist bei dem Übergang sozusagen von einer Stadt in den anderen, dieses Geld wieder reinzubekommen. Wer aber an diesem Zoll saß, waren gar nicht die Unternehmer, sondern das waren kleine Leute, die im Prinzip über Niedriglohn diesen ekelhaften Job machen mussten, ständig dieses Geld einzukassieren. Ja. In der ganzen Artikel gab es sozusagen ganze Listen von Berufen, auf die man sich lieber nicht einlassen sollte. Tätigkeiten auf keinen Fall bitte mit denen in der Nähe sich zeigen. Zum Beispiel Obstverkäufer, Matrosen, Gastwirte, Fährmänner, Gerber und Knoblauchverkäufer. Also was bis dahin einer Oberschicht und ihrem Klientel vorbehalten war, weil man ja als Mensch immer genau achten muss darauf, wir erinnern uns an den Pudding, wer bekommt was, wer hat was verdient, wie hängt das alles zusammen, war hier nun plötzlich etwas Neues aufgebrochen. Eine Barmherzigkeit, die keine Grenzen kennt. Eine Barmherzigkeit, die keine Schrank kennt, sondern die alle einlädt. Und was wurde dann eben gefeiert? Es wurde miteinander gefeiert, dass alle eingeladen sind. Ich schließe mit einem, ja, Art Glaubensbekenntnis, das ich ganz gut passend fand von einem Kollegen, einer Kollegin. Die haben das formuliert und diesen Text möchte ich zum Abschluss lesen. Ich glaube an Jesus, denn er war, was wir sein sollten. Diener aller Menschen und darum Gottes Sohn. Weil er liebte, musste er leiden. Weil er zu weit ging, musste er sterben. Aber er starb nicht umsonst und unterlag in Wahrheit nicht. Er wird das letzte Wort behalten und alle, die Toten, die Lebenden und die Kommenden, müssen sich messen lassen an ihm. Ich glaube an den Geist, denn mit Jesus kam ein neuer Geist in die Welt, der die verfeindeten Menschen eine gemeinsame Sprache lehrt und einander als Geschwister erkennen lässt, der uns ermutigt, den Aufstand der Liebe gegen den Hass fortzusetzen, der die Verzweiflung überwindet, die Schwermut löst und ein verfehltes Leben lohnend macht. Und ich glaube an den Schöpfer, denn durch Jesus bin ich, was ich bin, durch ihn erfahre ich, was Gott vermag. So wie ich verdanken sich ihm alle Menschen, auch wenn sie es nicht wissen. So wie mich rief er die ganze Welt ins Dasein. Ihm gehört sie. Ihm sind wir verantwortlich in allem, was wir tun. Nun bin ich einverstanden mit meinem Dasein und bejahe meine Bestimmung, weiterzugeben, was ich von Gott empfange. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Bei uns sagt man dann, und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.